Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 101 unseres Podcasts. Katrin ist wieder da. Hallo Katrin.
Hallo Ulrike.
So ein bisschen ein Neustart. Nach Folge 100 mit 101 weitermachen. Und wir haben so ein Thema mitgebracht, Katrin, was ja so ein bisschen schwerer ist. Aber es macht wahrscheinlich Sinn, da mal drauf zu gucken. Und zwar, wie sieht das aus, wenn irgendeine Art von Gewalterfahrung im Rahmen der rechtlichen Betreuung sichtbar wird, sage ich mal, Katrin, oder?
Genau, das Thema Gewalt ist, ich sage jetzt mal, kein alltägliches Thema zum Glück, aber durchaus schon vielleicht auch manchmal ein bisschen häufiger vertreten, als man denkt. Und dadurch, finde ich auch, lohnt sich's auf jeden Fall, dass wir da nochmal drauf schauen.
Okay, jetzt hast du zum Glück schon gesagt, es ist nicht ein alltägliches Thema.
Genau, vorweg sei schon mal gesagt, vor allem nicht für ehrenamtliche Betreuer. Also da schauen wir natürlich auch schon im Vornherein immer ein bisschen genauer drauf. Hat die Betreuung vielleicht Potenzial, in solche Richtungen zu gehen? Dann geht's schon nicht unbedingt an einen ehrenamtlichen Betreuer. Klar ist natürlich auch, man kann nicht immer komplett in Menschen oder in Betreuungen und auch die Wege, die Betreuung geht, reinschauen. Aber trotz dessen ist es natürlich schon so, dass man da nochmal genauer schaut bei ehrenamtlichen Fremdbetreuern. Ich denke, im familiären Kontext kann es durchaus auch wieder Thema sein. Und ja, bei Berufsbetreuern ist es schon immer wieder präsent.
Genau. Und vermutlich müssen wir hier so ein bisschen differenzieren, wenn wir über das Thema Gewalt sprechen, weil das kann natürlich auf der einen Seite sein, dass ihr mitbekommt, dass gegen eure Betreuten vielleicht Gewalt ausgeübt wird, wo ihr dann handeln müsst, weil vielleicht einfach auch Gefahr im Verzuge ist oder sowas. Und wie sieht's für euch als Betreuer aus? Ihr könnt ja auch mal in kritische Situationen kommen, ne?
Ganz genau. Also das Thema hat auf jeden Fall mehrere Dimensionen. Die zwei auf alle Fälle, die du genannt hast, sicherlich noch viele dazwischen. Auch zum Beispiel, wenn die Betreuten vielleicht gegen dritte Personen auch nochmal gewalttätig sind. Ich glaube, wir hatten das Thema Gewalt ein bisschen auch schon mal in einer der letzten Folgen angeschaut, wo es auch so rund um Beziehungen ging, wo natürlich das leider manchmal auch immer präsent sein kann. Das ist dann natürlich häufig dann manchmal auch der Fall, wenn dann die Betreute Gewalt erfahren. Da kann es einfach auch sein, das hatten wir dort schon mal angesprochen, dass man auch als Betreuer da ein bisschen mit zu Rate gezogen wird oder mit herangezogen wird von seinen Betreuten, dass sie da einfach auch ja das mit einem besprechen wollen, da auch einfach ratsuchend unterwegs sind. Das heißt, dass sie das einem vielleicht auch erzählen und manchmal vielleicht dann auch man sie zu gewisse Dinge begleiten kann, muss, darf. Wenn man natürlich auch die Vertrauensperson vom Betreuten ist, kann es durchaus sein. Also das kann dann sein, wenn die dann ja Gewalt erlebt haben, dass man vielleicht dann auch motiviert, dass sie zur Polizei gehen, vielleicht eine Anzeige erstatten, dass man auch schaut, was gibt's denn noch für Möglichkeiten, wie kann ich sie denn noch begleiten. Wichtig hier nochmal einfach auch zu erwähnen, wir sind natürlich nicht Gewaltschlichter oder diejenigen, die dann diese Konflikte lösen sollen, sondern eher natürlich, dass man auch den Betreuten auch die ja das Wissen mitgibt, wo sie sich auch hinwenden können, wenn sie Gewalt erfahren oder dann auch einfach zu motivieren, wenn es häufiger passiert, da auch mal Konsequenzen zu ziehen. Also das kann ja dann auch wirklich sein, dass man dann ganz konkret denen einfach auch sagt, kommt natürlich auch immer auf die Form der Gewalt an, aber auch sagt, hey, wenn sowas ist, bitte hab keine Angst, ruf auf jeden Fall die Polizei, da muss man sich keine Gedanken machen, das kann man auch tun, das ist auch wichtig, dass man das dann tut. Und wie gesagt, es kann dann eben einfach auch diese Begleitungen sein. Und ich finde, ein unglaublich wichtiger Punkt bei diesem Thema, wenn Betreute Gewalt erfahren, ist auch, dass man weiß, dass es den Weißen Ring gibt. Das ist einfach, finde ich, eine ganz tolle Institution, wenn es um das Thema Gewalt geht, also wenn man Opfer von Gewalt wurde. Denn da kriegt man wirklich einfach gleich auch professionelle Hilfe. Die haben gleich Wissen, welcher Rechtsanwalt passt dann vielleicht, wenn es davon geht, Anzeigen zu machen oder einen Rechtsanwalt einzuschalten. Die haben auch Psychologen an der Hand für gewisse Themen oder kriegen die auch schneller. Manchmal ist es auch so, wenn man dann eben gesagt hat, da hat jemand Gewalt erfahren, dass sie dann auch gleich vor Ort auch zu den Betreuten gehen, manchmal sogar schon mit Psychologen, dass da auch schon gesprochen werden kann. Sie machen dann auch ganz konkrete Hilfen, dass sie zur Polizei begleiten, dass sie dann auch mögliche wichtige Anträge stellen, Gewaltopferanträge oder auch wirklich bei Anzeigen begleiten. Und ich glaube, oder ich weiß auch, die ja, Hilfestellung ist wirklich sehr breit und die sind da halt einfach sehr fundiert. Und ja, ich habe die Zusammenarbeit eben auch immer als sehr kompetent und vertrauensvoll eben erlebt. Und ich denke, ja, ich glaube, das ist einfach wirklich auch ein wichtiger Punkt, dass man da einfach auch wirklich drauf schaut, dass man ja die mit zu Rate zieht, weil das sind einfach wirklich die, ja, die Fachpersonen, die es gibt.
Ja.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man auch nicht ganz vergessen darf, ist, wenn vielleicht auch unsere Betreuten, die sich gar nicht so ausdrücken können, also wenn man dann im Bereich vielleicht auch Pflegebedürftige schaut, dass man da durchaus auch den Blick ein bisschen dafür hat oder auch vielleicht ja das Gefühl, wenn da was nicht stimmt, dass man das auch anspricht, also dass man dann vielleicht auch der Sache nachgeht oder wenn die auch irgendwie äußern, ihnen wurde da Gewalt angetan, dass man das vielleicht auch wirklich nicht einfach nur so hinnimmt, sondern es ist einfach auch wichtig, da hinzuschauen. Ich glaube, bei all diesen Gewaltthemen dann auch immer, gerade als Ehrenamtlicher, auch wirklich ja wichtig und hilfreich, dass man sich dann da auch an uns, an den Betreuungsverein wendet. Wir haben auch, wir als SKM ja auch anvertrauten Schutzpersonen, die genau zu diesem Thema dann auch unterwegs sind und einfach auch wirklich nochmal gute Hilfe ja leisten können. Und ich glaube, das sind so die Punkte, wo man dann einfach auch angehen kann, wenn die Betreuten sozusagen Gewalt erfahren und man halt mit einbezogen wird als Vertrauensperson.
Ja, ich finde an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ich finde immer, wenn Gewalt im Spiel ist, man sich auch nicht auf irgendwelche Aufgabenbereiche, die im Betreuerausweis stehen oder nicht stehen, berufen kann, sondern da muss man wirklich handeln. Ne? Da kann man nicht sagen, ist nicht meine Baustelle.
Ja, es ist ja sowieso schwierig, wenn man sagt, ist nicht meine Baustelle. Also man sagt ja in der Regel so, die Aufgabenkreise, also ich finde, das sind auf jeden Fall Themen, wo man ja allein schon auch in der Betreuungsbeziehung durchaus, finde ich, auch handeln kann, sollte. Mhm. Ich glaube, es ist auch schwierig. Ich kenne es gar keinen speziellen Aufgabenkreis, der jetzt so dieses Thema Gewalt mehr oder weniger in den Blick nimmt. Kann man dann auch drunter unter viele Punkte zählen, zum Beispiel Begleitung Ämter, Behörden, beziehungsweise Antragstellung Ämter, Behörden fällt ja da häufig drunter. Und ich denke, in der Regel ist es ja sonst auch so, dass man sagt, dort, wo man sieht, dass die Betreuten dann auch wirklich immer wieder einen Hilfebedarf haben, ist es ja in der Regel auch so, dass man dann sagen müsste, da muss man vielleicht auch einen Aufgabenkreis erweitern.
Ja, und ist einfach auch der menschliche Blick da drauf, ne? Also genau. Ist der da in einer Not, ne?
Genau, und ich denke, das ist wie bei uns auch, wo man dann auch schauen muss, bei gewissen Punkten müssen wir einfach auch als Bürger unabhängig von Betreuung.
Genau.
Auch handeln und so dann einfach auch als Betreuer.
Genau, so sehe ich das auch. Und das war jetzt ein bisschen der Blick auf deine Betreuten, die du hast. Wenn du jetzt noch den Blick auf dich als Betreuerin richtest, hast du schon so Situationen erlebt, die richtig brenzlig waren?
Bei meinen Betreuten nicht, tatsächlich eher. Wir sind ja als S-Kämpferein auch mit einer Geschäftsstelle, mit einem Büro da. Häufiger schon auch manchmal bei den Betreuten der Kollegen, wo es nochmal brenzlicher wurde. Aber ja, ich würde schon sagen, wir erleben immer mal wieder schwierigere oder brenzlichere Situationen. Also tatsächlich ist das bei uns in der Geschäftsstelle schon auch leider immer mal wieder der Fall. Sei es mit Vandalismus, sei es, dass auch wirklich Betreute einem konkret dann sagen, wenn ich das nicht bekomme, dann ist was los. Also verbale Gewalt natürlich auf jeden Fall immer wieder erfahren, aber jetzt zum Glück die körperliche nicht. Aber es ist durchaus schon immer wieder so, dass wir bei uns ja im Büro durchaus auch leider immer wieder solche Situationen haben. Natürlich trotzdem von Vorteil als Bürogemeinschaft. Man kann dann auch manchmal, es ist ja häufig so, die eigenen Betreuten haben dann vielleicht auch, oder die Betreuten der Kollegen, gerade ein Problem mit dem Betreuer, weil er vielleicht auch Dinge vollziehen musste, die nicht sind, dass wir da manchmal dann auch vielleicht ein bisschen deeskalierender sein können, dass der eine mal der Kollege dann das Taschengeld ausgibt, dass sich da so die Situation beruhigt. Das ist natürlich schon dann einfach auch bei uns ja von Vorteil. Es ist jetzt eben kein alltägliches Ding, aber auch nicht sonderlich überraschend für uns, ja.
Aber es sind wahrscheinlich auf jeden Fall immer so auch Situationen, die mal so Angst einjagen oder wo man sich so mulmig auch fühlt, ne?
Auf jeden Fall. Und ich denke, an so eine Situation kann man sich auch nicht gewöhnen dran. Ist vielleicht auch ganz gut, dass der Schutzinstinkt, der Schutzreflex ja einfach auch für einen bestehen bleibt. Man lernt natürlich einfach auch ein bisschen den Umgang mit. Man lernt natürlich auch manchmal so Situationen einzuschätzen und lernt dann auch, ja, was ist wie sinnvoll und was nicht. Das würde ich schon auch so sehen, dass man auch mal ein bisschen da in dem Bereich auch Erfahrung sieht, dass es vielleicht dann auch manchmal gar nicht mehr sich so hoch steigert.
Wie gehst du dann vor oder wie hast du Beispiele, wie du in so Situationen vorgehst?
Also ich denke, das Wichtigste ist und bleibt immer prinzipiell der Eigenschutz. Also dass man da einfach auch wirklich in solchen Situationen sagt, ich muss mich jetzt nicht in Gefahr bringen, also ich muss irgendeine Diskussion da jetzt auch nicht weiter ausfechten, sondern im Zweifel breche ich dann das Gespräch ab oder gehe da auch gar nicht weiter drauf ein. Dann vor allem vorwegzuschauen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt vielleicht Betreute, die tendenziell immer irgendwie so eine leichte Aggression haben. Das ist dann so. Dann gibt es aber auch natürlich bei Betreuten die Situation, wo einfach krankheitsbedingt vielleicht gerade in einer Psychose sind oder in einem anderen Erkrankungsschub, wo sie einfach auf viele Dinge dann schwieriger reagieren und auch aus dem Grund dann irgendwie aggressiver werden. Dass man da dann zum Beispiel sagt, da muss ich ja dann nicht unbedingt jetzt in Außendienst gehen. Also heißt, da muss ich mich jetzt nicht in dem Sinne in eine schwierige Situation bringen, dass ich ihn noch zu Hause besuche. Wenn es dann in dem Moment wirklich was Wichtiges zu besprechen gibt, dann würde ich sagen, kann man es ja in einem öffentlichen Raum machen oder einfach auch einladen, ins Büro zu kommen, wenn man die Möglichkeit hat, oder in eine Geschäftsstelle zu gehen, dass man da einfach auch wirklich schaut, wenn es eine schwierige Situation ist, dass noch mehrere Leute da sind. Und ganz klar, einfach ja, wenn die Interaktion zu schwierig ist, dass man dann auch einfach wirklich sagt, macht keinen Sinn, ich gehe, bevor da einfach auch ja mehr passiert, als notwendig ist. Und je nachdem, wie gut man seine Betreuten kennt, weiß man auch, dass natürlich bestimmte Themen auch Sprengkraft haben, dass man die dann vielleicht auch nicht unbedingt ansprechen muss in einer sowieso schon schwierigen Situation. Ich glaube, das sind so ein bisschen die, ja, die Dinge, wo man dann einfach auch schauen kann. Schwierig ist natürlich dann immer bei Betreuten, die grundsätzlich die Betreuung ablehnen oder grundsätzlich vielleicht auf der Erkrankung her aggressiv sind. Da gibt's natürlich dann, ja, wenig Möglichkeiten auch, die man da dann vielleicht auch hat, ja.
Also, das heißt, du bist bei deinen Betreuten auch immer wieder am gucken, was geht gerade aktuell, was geht nicht. Also immer wieder schauen, was gerade auch passt, ne?
Genau, ich denke, umso länger man vielleicht seine Betreuten hat oder auch Betreuung macht, erkennt man auch, wenn die Situation sich ändert bei den Betreuten oder wenn man vielleicht sich eine Krise oder eine Krankheit anbahnt und wenn man dann merkt, das sind einfach schon schwierige Themen, wo gleich ja zu Aggressionen führen, dann hat man das schon mal im Blick und dann weiß man auch einfach, sag ich mal, als Betreuer schon, dass man dann vielleicht auch ein bisschen gucken muss, dass es sich nicht hochsteigert, ja, dass man dann vielleicht auch gewisse Themen eben ausklammert und genau, also man ist eigentlich immer wieder so ein bisschen am Abwägen, beziehungsweise so, glaube ich, wie in jedem zwischenmenschlichen Miteinander merkt man auch, ist der eine heute gut drauf oder nicht. Und so gilt es da eigentlich, das auch zu handhaben, dass man dann auch je nach Situation auch gewisse Themen vielleicht bearbeitet oder eben halt auch manchmal nicht. Ja.
Und bei, ich sag mal so, Gewaltsituationen, die dann krankheitsbedingt sind, seid ihr ja vermutlich auch, also jetzt nicht nur in dieser Gewaltsituation, sondern auch in eurer Rolle als rechtlicher Betreuer gegebenenfalls gefragt, oder? Tätig zu werden.
Genau, richtig. Es kommt natürlich immer wieder drauf an, eben wenn jetzt so akute psychotische Zustände sind oder akute Krisen, dann geht es natürlich immer zu schauen. Also wir als Betreuer können letztlich, ich sag mal jetzt nur handeln im Sinne von, wenn er gar nicht mehr einwilligungsfähig ist, die Situation nicht mehr überblicken kann und immer nur dann, wenn er sich selber gefährdet. Also ich kann jetzt nur mögliche Anträge, sei es Unterbringung oder andere Dinge stellen, wenn er sich selber, also eine Eigengefährdung vorliegt. Bei einer Fremdgefährdung bin ich sozusagen als Betreuer in dem Sinne nicht zuständig, beziehungsweise kann nichts ausrichten oder nichts in dem Sinne veranlassen. Aber was natürlich klar ist, bei Fremdgefährdung, so handhaben es wir zumindest, dass wir dann auch schon manchmal die Ordnungsämter informieren, wenn wir merken, da ist wirklich eine massive Gewalt, einfach auch zu sagen, hey, das macht uns Sorge, was da passiert. Oder eben einfach auch der Polizei schon eine Meldung macht, dass man merkt, ja, der randaliert da an den öffentlichen Plätzen, da stimmt einfach was nicht. Er ist aber krankheitsbedingt eben nicht in der Lage, dass die bei gewissen Einsätzen einfach auch wissen, ja, der braucht vielleicht auch Hilfe, muss vielleicht auch in der Psychiatrie vorgestellt, einem Arzt vorgestellt werden oder dann auch die Ordnungsämter, die ja manchmal auch zuständig sind für Notunterkünfte oder Unterkünfte, wo die Leute leben, vielleicht auch schon mal aktiv hingehen können und schauen können, was da los ist. Genau, also das sind dann schon einfach auch die Punkte, wo wir klar bei Fremdgefährdung zwar in dem Sinne nichts ausrichten können, aber auch immer wirklich es uns wichtig ist, dass man da die Mitteilung macht und natürlich bei Eigengefährdung dann auf jeden Fall auch die Anträge stellt, genau.
Und was empfiehlst du denn so auch Ehrenamtlichen oder ich sag mal Berufsanfängern oder so auch, wie man vorgeht, wenn jetzt wirklich eine Situation selber eskaliert? Was gibst du da mit als Tipp?
Also ganz klar nochmal Eigenschutz, also auf jeden Fall aus der Situation raus, andere Leute zur Hilfe mit einbeziehen und sich auch nicht scheuen, die Polizei zu rufen. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, wenn man eine Betreuung führt. In der Regel mag man ja auch die Menschen und will ihnen auch nichts Ungutes, nichts Böses. Nützt nichts, wenn man dann selber eventuell Gewalt erfährt und nützt wiederum dem Betreuten auch nichts, wenn er dann so weit kommt, einem Gewalt antut, weil das ja häufig dann auch strafrechtliche Konsequenzen auch für ihn wiederum hat. Also dass man da einfach schon auch sich nicht scheut, die Polizei zu rufen. Natürlich mag es für die ja spätere Betreuungsarbeit vielleicht mal ein bisschen schwierig dann werden, aber ich denke, ja, in den Situationen können sie vielleicht manchmal auch die Dinge nicht so klar sehen und da ist einfach auch wirklich wichtig, dass man sich selber einfach schützt und auch einfach klar die Grenzen macht. Also ich denke, das ist auch immer wichtig. Ich würde auch sagen, eben im verbalen Kontext, auch bei verbalen Aggressionen, dass man da die Grenzen zieht. Also man muss sich nicht beschimpfen lassen oder auch ich, wenn ich dann merke, das Gespräch macht so gar keinen Sinn, da ist jemand total aggressiv oder schimpft nur, wirft nur Schimpfwörter mir an den Kopf, dann ist es durchaus so, dass ich auch diese Situation beende und sage, so nicht, so sprechen wir auch nicht miteinander, macht auch so keinen Sinn und so dann einfach auch in den persönlichen Kontakten, wenn man da merkt, da könnte was hochsteigern, einfach wirklich das auch abbrechen. Und ich glaube, das ist natürlich besonders auch für ehrenamtliche Betreuer innerhalb der Familie dann natürlich besonders schwierig, weil da tut man sich natürlich nochmal viel schwerer, irgendwie die Polizei zu rufen. Ja, eben, man sollte da aber dann trotzdem im Hinterkopf einfach haben. Natürlich ist es schwierig, wenn man das tut, aber immer die Frage, ist es hilfreich oder nicht, weil vielleicht ist es genau das, was es dann halt einfach auch benötigt, um ja den Familienangehörigen zu schützen, auch vielleicht vor weiteren Dummheiten zu schützen und dass ihm da vielleicht manchmal mehr mitgeholfen ist, als wenn man das nicht tut. Aber wie gesagt, natürlich ist es dann auch ein sehr emotionales Thema, wenn man eventuell für ein Kind oder so die Polizei rufen muss, weil er sehr aggressiv ist. Aber ich glaube, das sollte man dann trotzdem einfach auch ja nochmal im Hinterkopf haben, auch das einfach abzuwägen.
Ist ja auch mit Scham verbunden durchaus, oder, Katrin?
Natürlich.
Im familiären Kontext.
Natürlich,
ne?
Natürlich. Also wenn man sich vorstellt, eben will man ja auch nicht anrufen und sagen, ja, mein Sohn hat mich geschlagen oder geschubst oder mein Vater umgekehrt. Egal in welche Richtung, mein Bruder, das ist auf jeden Fall mit Scham verbunden, weil man ja in der Regel das innerhalb der Familie auch selber klären will oder ja normalerweise auch davon ausgeht, dass innerhalb der Familie sowas nicht passiert. Und ich glaube, da ist es einfach auch besonders wichtig, dass man sich klar macht, sowohl als familiärer, als Ehrenamtlicher, als auch Berufsbetreuer in dem Fall. Das gilt ja auch jetzt nicht unbedingt mir als Person, sondern meiner Rolle. Eventuell, weil ich halt als Betreuer jetzt was vollziehen musste, weil ich vielleicht das Geld einteile, weil kein Geld mehr da ist, das ich auszahlen kann. Das ist ja nicht immer mit für mich als Person gerichtet, sondern eben aufgrund meiner Rolle. Und manchmal, wenn die Menschen dann auch eben krankheitsbedingt gar nicht mehr in der Lage sind, das zu differenzieren oder differenziert sehen zu können, dann ist einfach wirklich manchmal auch einfach niemandem geholfen, wenn man da nicht da ja auch Grenzen setzt, vielleicht auch die Polizei einfach auch ruft, ja, um Lösungen auch für die Person zu finden, der es ja häufig im Nachgang damit auch nicht gut ging, was er gemacht hat. Das ist ja auch wiederum auf beider Seiten Scham, auch für die Betreuten, je nachdem, wie die sich benommen haben, sind die auch sehr mit Scham behaftet. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da manche Situationen dann vielleicht auch gar nicht so, ja, produziert, sage ich einfach mal. Ja.
Wie ist das? Bietet ihr für eure Ehrenamtlichen auch so Sachen wie deeskalierende Gesprächsführung oder Selbstverteidigungskurs an oder empfehlt ihr sowas?
Genau, also Selbstverteidigungskurs finde ich sowieso immer sehr sinnvoll. Also für jeden von uns, auch für mögliche Alltagssituationen. Man tritt, glaube ich, auch schon ganz anders in vielen Situationen auf. Und tatsächlich bieten wir das immer mal wieder für unsere Ehrenamtlichen an, sowohl wie setze ich auch Grenzen generell, auch für mich selber im Bereich Betreuung. Und dann hatten wir eben auch schon angeboten, deeskalierende Gesprächsführung, genau, und auch mal schon mal einen Selbstverteidigungskurs. Einfach, ja, lohnt sich und je nachdem empfehlen wir das einfach auch, ja, dass man da auch ein bisschen geschult drin ist.
Ja, okay. Und dann müssen wir ja noch sozusagen über, ich sag mal, eines der letzten Mittel sprechen, oder? Die dann eben auch vielleicht ab und zu mal sein müssen, oder? Den Betreuerwechsel?
Ja, ich denke auch, wenn, es ist auch manchmal so eine verfahrene Situation, kann es auch manchmal sein. Manchmal kann es dann auch einfach sein, dass es einfach nicht mehr passt oder auch der Betreute sich sehr auf den Betreuer eingeschworen hat, dass der jetzt einfach nicht gut ist, nicht das Richtige tut, dann werden diese Aggressionen immer bestehen bleiben, dann lohnt der Wechsel. Umgekehrt ist es natürlich genauso, dass man als Betreuer sagt, das ist mir jetzt einfach eine Nummer zu heftig. Ich meine, als Ehrenamtliche ist sowieso klar, wenn man sich dann an uns wendet, übernehmen wir in der Regel sofort die Betreuung, dass die dann einfach auch draußen sind. Das ist uns ja einfach auch ganz wichtig, dass das Ehrenamt da einfach auch nochmal anders geschützt ist. Im beruflichen Kontext, denke ich, hat man auch immer so einen gewissen Puffer oder einen gewissen Speicher, den man ertragen kann vielleicht oder selber eigene Grenzen. Bis dahin ist es okay. Und wenn vielleicht auch Betreute diese Grenzen überschreiten, ist es durchaus auch so, dass man dann auch als Berufsbetreuer sagt, die Betreuung kann ich einfach und will ich nicht mehr weiterführen. Da ist es dann durchaus so, da gibt es natürlich auch die Option des Betreuerwechsels auf jeden Fall. Muss man aber ehrlicherweise natürlich sagen, ist manchmal dann nicht so schnell, denn manchmal ist es auch schwierig, dafür dann wiederum Betreuer zu finden, die bereit sind, das zu übernehmen. Und manchmal macht es aber auch vielleicht keinen Sinn mehr, wenn da was vorgefallen ist, weil auf beiden Seiten auch die Vertrauensbasis weg ist. Und dann lohnt sich natürlich auch aus diesem Grund wiederum ein Wechsel. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten, warum auch der Betreuerwechsel dann ja letztlich auch die Möglichkeit ist, wie man ja vielleicht auch wieder sowohl der Betreute als auch man selber da einfach auch raus muss oder sollte.
Okay. Also es ist insgesamt ein schwieriges Thema, wo man wahrscheinlich auch nicht so die 1A-Tipp-Top-Lösung jetzt hier im Podcast mitgeben kann, sondern weil es immer irgendwie andere Situationen sind, ne?
Ganz genau. Ich denke, das Wichtigste ist einfach wirklich auch ein bisschen zu schauen, merkt man da Veränderungen und dann einfach diesen Eigenschutz in dem Sinne dann einfach auch wirklich vor Augen zu führen, da auch nicht zu denken, ist doch mein Job, ist doch mein Ehrenamt, sondern einfach so sagen, da geht's dann letztlich einfach um mich und dann ist es auch egal, ob das Thema besprochen ist oder nicht, ob das Geld ausgezahlt ist oder nicht, sondern im ersten Fall einfach wirklich wichtig, diesen Eigenschutz zu machen, dass man da Grenzen zieht, dass man auch wirklich keine Scheu hat, ja, Polizei zu rufen und ich glaube, versucht vielleicht auch gewisse Situationen zu vermeiden. Ich glaube, man kann vorab da schon auch viel manchmal vermeiden, dass es gar nicht zu dem kommt, indem man auch Situationen meidet oder eben auch Themen und dass man so versucht, dann vielleicht ja auch die schwierige Situation zu umschiffen, ohne diese Gewalterfahrungen zu machen und eben, wie gesagt, den Einbezug der Polizei einfach trotzdem auch im Hinterkopf haben sollte. Auch mit dem Aspekt, dass man eventuell einfach niemandem hilft, wenn man es auch nicht tut. Und ja, wenn man jetzt als Betreuer umgekehrt, das vielleicht einfach auch nochmal zum Schluss gesagt, dass nicht untergeht, für Betreute, die Gewalt erfahren haben, da kann ich wirklich einfach auch nochmal die Werbung für den Weißen Ring machen. Und eben, genau, es ist wirklich ein sehr individuelles Thema, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen die Augen offen hält und sich da auch so für sich selber so ein bisschen einen Notfallplan auch macht. Was mache ich wie, in welcher Situation?
Ja, und für Ehrenamtliche sei wirklich an der Stelle auch nochmal ganz klar gesagt, kommen Sie mit dem Thema in Ihren Betreuungsverein. Gerne auch schon präventiv, ja?
Ja,
also
genau.
Sie müssen nicht unbedingt schon diese Gewaltsituation erlebt haben oder sich in so eine Angstsituation gebracht haben, sondern wenn Sie wirklich da auch Sorge haben, vorher das Thema ruhig schon mal ansprechen, um so ein bisschen einen Plan zu kriegen, wie man reagieren kann.
Genau, richtig, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch mal als Idee einbringen im Betreuungsverein, das als Thema für eine Fortbildung oder so zu machen. Genau.
Genau. Oder auch einen Austauschstammtisch,
genau,
ne? Oder
genau,
beim Betreuertreffen einfach mal als Austauschplattform nutzen, ne? Genau. Man ist mit dem Thema nicht alleine, ne?
Richtig. Genau. Und ich glaube, es ist manchmal sogar häufiger, als man denkt. Und wie du eben gesagt hast, weil es auch häufiger mit Scham behaftet ist, gerade so in, ja, freundschaftlichen, familiären Kontexten.
Gut, Katrin, haben wir noch was wir zu dem Thema platzieren sollten?
Ich würde sagen, nein, falls noch Fragen sind, gerne an uns.
Genau, das gilt wie immer an podcast@skmdivfreiburg.de. Und ansonsten hoffen wir, dass Sie zur nächsten Folge wieder einschalten. Wir wissen das Thema noch nicht, aber das wird sich ergeben. Sie werden es hören. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skmdivfreiburg.de. Bis zum nächsten Mal.